Ja, deswegen bezeichne ich den Newsletter auch wirklich gern so als Vertrauenskanal, Beziehungskanal. Da wird was intensiviert, was vorher einfach schon so ein bisschen Grundvertrauen da sein muss, aber dann darf das wachsen. Und das wächst ja auch bei unseren Lesern in sehr unterschiedlichem Tempo. Also ich meine, das ist ja auch das Schöne, weshalb ich sage, du brauchst nicht unbedingt eine Willkommensserie und kein Funnel. Du musst ja vielleicht das Problem von den Menschen gar nicht in den nächsten 14 Tagen lösen, sondern wenn die sich erst nach mehreren Monaten melden, weil dann das Thema für sie ansteht und sie dann bereit sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen. Wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Ich habe heute Besuch von einer Frau in meinem Podcast, die sich selbst als begeisterte Newsletter-Schreiberin und Leserin bezeichnet. Und ihr Business besteht darin, dafür zu sorgen, dass genau das möglich ist. Sie ist nämlich Technik-Expertin für die Tools Brevo und RapidMail und unterstützt ihre Kundinnen dabei, den Newsletter zum wertvollsten Marketinginstrument zu machen. Besonders sympathisch finde ich, dass es bei ihr kein Du musst gibt. Rechtliche Vorgaben ja, aber dann stehen die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund. Auf ihrer Über-mich-Seite finde ich den Satz, ich bin nicht zu introvertiert oder leise für Online-Marketing. Diese Äußerung, die hat mich sehr abgeholt, weil ich weiß, dass viele meiner Kundinnen und Zuhörerinnen hier genau diese Vorstellung haben, nämlich Marketing ist schrill und dafür bin ich viel zu introvertiert. Es geht auch anders und darüber spreche ich heute mit Irene Theiss. Herzlich willkommen, liebe Irene.
Hallo.
Eine Headline auf deiner Über-mich-Seite heißt Meine Newsletter-Liebe. Ich musste da schmunzeln, weil ich offen gestanden im Kontext so von E-Mail-Marketing, Funneln, Freebies und Co. selten von Liebe lese. Umso interessanter finde ich zu erfahren, was liebst du denn so am Newsletter?
Meine Newsletter-Liebe, wie ich es bezeichne, die ist 2010 entstanden, als ich mich entscheiden musste, in welche berufliche Richtung wollte ich gehen. Und ich habe mir vorher gedacht, bloß kein Marketing. Also da bin ich zu introvertiert für, es gab noch kein Videocontent, aber es gab Facebook und Likes und das war irgendwie, nee, das, da bin ich nicht die Richtige dafür. Und dann habe ich eben den Newsletter kennengelernt, habe in einem kleinen Projekt einen Newsletter betreut und habe mir gedacht, ja, das passt wunderbar, weil ich schreibe gerne, ich mag es zu gestalten und ich habe ein Faible für Zahlen und freue mich auch dran, Sachen auszuwerten und Erfolge zu messen. Und damit habe ich gemerkt, das ist ein Marketingkanal, der zu mir auch als Person gut passt und wo ich nicht das Gefühl habe, mich verstellen zu müssen, um irgendeinem Algorithmus zu gefallen oder irgendwelche Vorgaben umzusetzen.
Wenn du sagst, du hast das Gefühl, dich nicht verstellen zu müssen, was ist denn das Besondere am Newsletter, wo du das Gefühl hast, da kann ich echt sein? Warum unterscheidet sich das dann von Social Media zum Beispiel?
Weil der Newsletter eher erstmal ein Medium ist, also das Medium E-Mail, das in einem Postfach von meinen Empfängern landet. Und was ich in diese E-Mail reinsetze, lege ich ja fest. Also ich entscheide selbst, wie oft ich schreibe, was ich schreibe, ob ich da jetzt Bilder einfüge, ob ich da schöne Gestaltungen mache oder ob ich ganz schlicht mache, ganz lang, ganz kurz. Das kann ich alles selbst festlegen und ich kann es auch durchaus variieren und einfach mal testen, was funktioniert. Mhm.
Ich mach mal den Bogen jetzt auch thematisch noch ein bisschen weiter auch auf. Ich habe nämlich ja eben auch schon von Freebies gesprochen, also so einem kleinen Appetizer, den viele Unternehmerinnen ja auch anbieten für 0 Euro. Früher hat man noch gesagt kostenlos, aber es ist ja nicht kostenlos, weil ich da im Gegenzug meine E-Mail-Adresse ja gebe und damit quasi bezahle. Wir kennen das ja alle. Man trägt sich da irgendwo ein, dann kriegt man eine Mail mit Link zum Download und dann noch weitere Mails mit Infos zum Thema. Und sagen wir mal so, wenn es gut gemacht ist, dann wirkt das ja oft auch sehr schnell, auch sehr professionell. Und wenn ich jetzt so an Anfängerinnen denke, dann kann das ja auch durchaus auch ein bisschen einschüchtern. Brauche ich überhaupt ein Freebie, um loszulegen und dann möglichst auch am besten gleich noch ein paar Mails für eine Willkommensserie?
Also ich rate in den allermeisten Fällen eher davon ab, direkt mit dem kompletten Paket zu starten. Ich erlebe es manchmal, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich habe so eine geniale Idee für ein Freebie, ich habe hier was, das möchte ich den Leuten zur Verfügung stellen, aber ich will es nicht ganz kostenlos rausgeben. Deswegen verknüpfe ich es doch jetzt mit einem Newsletter. Das gibt's immer mal wieder, aber in den meisten Fällen ist das Projekt Newsletter an sich schon so groß und umfasst so viele neue Prozesse, so viele neue Abläufe, so viele neue Möglichkeiten, auch im Positiven, dass ich sage, lass es erstmal mit dem Freebie oder auch mit einer mehrteiligen Serie, fang erstmal an zu schreiben, find da rein, denn dann bekommt man auch eher raus, was für ein Freebie funktioniert denn überhaupt? Wofür interessieren sich denn die Leute? Was für Resonanzen bekomme ich denn auch auf meinen Content? Das fehlt uns ja oft auch noch als Erkenntnis. Was kommt gut an? Was kommt nicht gut an? Und dann fällt es mir auch leichter, dann eben einen Appetizer zu machen, der auch wirklich schmackhaft ist.
Ja, und gerade bezogen auf die Zuhörerinnen hier dieses Podcast, es sind ja ganz viele Coaches, die am Anfang stehen und die haben ja oft auch noch nicht so viele Erfahrungen mit ihren Klienten. Und so ein Freebie soll ja auch möglichst wirklich gut da abholen, wo wirklich so ein Hauptschmerzpunkt ist. Und dann kriegt man schon mal für 0 Euro so einen eine erste Antwort, eine erste Erklärung, eine erste Idee davon. Also das ist ja so beides. Und Freebie ist ja zum einen eine Arbeitsprobe von mir als Anbieterin, aber es ist gleichzeitig ja auch für die, die da suchen und die sich dafür eintragen, auch eine erste Klärung von irgendwas. Und da würde ich nämlich, das würde ich unterstreichen, was du sagst. Wenn ich starte, dann brauche ich vielleicht auch erstmal noch die Erfahrung in den Coaching-Prozessen, wenn ich jetzt an meine Coaches denke. Und dann kann ich viel besser ein Freebie zielgerichtet auch konzipieren.
Ja. Und was ich auch mitbekommen habe, bei mir selbst, aber auch durchaus bei Kunden, die gesagt haben, ja, so ein Freebie gibt einen Aufschwung, weil ich eben eine ganz konkrete Lösung anbieten kann. Und es ist natürlich auch leichter zu bewerben, zu sagen, du kriegst hier eine kleine Lösung für ein kleines Problem. Aber jemand, der sich wirklich für meinen Newsletter als Kernprodukt anmeldet, wo ich gesagt habe, das bekommst du von mir, das kannst du bei mir lernen, so kann ich dich inspirieren. Das sind die Leute, die sich bewusst für die E-Mails von dir entschieden haben und die sind dann auch meistens die besonders treuen Leser, weil sie eben langfristig Interesse dran haben, von dir immer wieder zu hören, statt nur das eine konkrete Problem gelöst zu bekommen. Wo du als Expertin weißt, dieses Problem alleine bringt dich ein Stück weit, aber nicht bis ans Ziel.
Du hast jetzt in meinen Augen noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich was bekommst du in dem Newsletter? Also wirklich auch die Zielrichtung, die Inhalte, die Ergebnisse, also den Nutzen gut zu promoten, damit das auch nicht einfach irgendein Newsletter ist, der im Posteingang versumpft, sondern dass man vorher schon weiß, okay, da ist Mehrwert mit verbunden.
Ja, das ist tatsächlich was ich auch sehe, also immer wenn ich irgendwo sehe, wo steht, melde dich zu meinem Newsletter an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist genauso wie willkommen auf meiner Webseite. Ja. Dann weiß ich genau, okay, zumindest zum Zeitpunkt, als diese Seite erstellt wurde, wusste jemand noch nicht so genau, was will ich eigentlich damit machen. Und natürlich kann man da experimentieren und sich weiterentwickeln, aber nach außen möchte ich doch schon so ein bisschen klarer machen, worum geht's. Und vor allem auch auf dem Laufenden bleiben bedeutet das, dass ich als Anbieterin immer wieder meine Angebote streue. Die Empfängerin interessiert ja jetzt erstmal eher, was kann sie immer wieder bei mir lernen, was bekommt sie, was ihr weiterhilft. Das ist ja was anderes als das, was ich als Anbieterin vielleicht rausschicken möchte.
Ja, nicht so nach dem Motto, was ich immer schon mal sagen wollte, sondern mehr so nach dem Motto, was ist der Nutzen für diejenigen, die es dann lesen. Du hast eben gesagt, Newsletter ist ja an sich schon ein großes Projekt. Ich würde den Begriff gerne mal rausnehmen, großes Projekt. Magst du mal ein paar Bausteine oder Teilaspekte nennen? Was macht denn dieses Projekt eigentlich aus? Man könnte ja auch vordergründig denken, okay, das ist irgendwie einfach, ich brauche so ein System und dann tragen sich die Leute da ein und dann schreibe ich irgendwas. Aber so einfach ist das ja alles nicht.
Ja, das ist, glaube ich, beim Newsletter und beim Blog gibt es da sehr, sehr viele Parallelen. Denn bei beiden haben wir halt die Anfangsherausforderung, dass wir erstmal ein System einrichten müssen. Wenn ich sage, ich probiere jetzt mal TikTok aus, dann melde ich mich irgendwo an, lege den Account an und dann kann ich loslegen und in die Welt raus kommunizieren. Beim Newsletter ist es so, dass ich ja Daten erhalte, da auch eine rechtliche Verantwortung für habe und muss dann einfach im Hintergrund einiges vorbereiten, bevor ich überhaupt soweit bin, den ersten Newsletter zu schreiben. Wenn ich nämlich noch keine Empfänger habe, muss ich erstmal welche gewinnen. Das heißt, ich muss mir erstmal für ein Newsletter-Tool entscheiden, muss das Grund einrichten. Das ist jetzt immer der technischste Prozess, aber ich brauche halt eine E-Mail-Adresse, muss die authentifizieren, damit einfach klar ist, ich versende mit diesem Tool meine E-Mails, es ist meine Kommunikationsplattform, dann muss ich ein Anmeldeformular erstellen mit Double Opt-in. Ich muss das auf meine Website einbauen. Das ist ja auch für manche so ein bisschen herausfordernd. Und dann brauche ich eben eine Newsletter-Vorlage. Die muss gar nicht so super stylisch und umfangreich sein, aber ich brauche zumindest ein Footer, wo eben Impressumspflicht nachgegangen wird, wo ich Datenschutzhinweise mit aufnehme. Also es gibt einfach so ein paar technische und auch rechtliche Voraussetzungen, die ich erstmal erfüllen muss. Und gerade wenn ich mich da unsicher fühle und mir denke, oh ja, aber vielleicht mache ich da rechtlich was falsch, dann wird das sehr schnell zu einem großen Projekt, weil ich dann eben alles Mögliche lese und erfahre. Und da kann ich aber eigentlich so ein Stück weit beruhigen, wenn man sich ein europäisches oder ein DSGVO-konformes Tool sucht, haben die ja Interesse dran, dich durch diesen Prozess zu begleiten. Weil auch die Anbieter, also die Tool-Anbieter Interesse dran haben, dass das alles sauber läuft. Und von daher gibt's da durchaus Unterstützung, aber es gibt halt immer auch noch Optimierungsbedarf. Mhm. Und deswegen dauert's doch einige Zeit, bis ich dann wirklich meinen ersten Newsletter rausschicke. Und ich glaube, abgeschlossen ist so ein Projekt dann nicht, wenn ich den ersten Newsletter rausschicke, sondern wenn ich feststelle, okay, ich schreibe jetzt seit einem Vierteljahr und ich habe jetzt auch mehrere Newsletter rausgeschickt. Und es bleibt halt immer mit als Projekt bestehen, regelmäßig schreiben und aber auch regelmäßig dafür werben. Sei es aktiv oder passiv, indem ich es eben auf meiner Website, auf meinen Kommunikationskanälen sichtbar mache.
Du hast ja jetzt die Vorbereitung beschrieben und dann gesagt, und dann schreibe ich, aber ich brauche dann ja dazwischen auch noch einen Prozess, nämlich wie kriege ich denn diese ersten Empfänger überhaupt auf meine Liste? Das braucht ja auch eine Form von Strategie. Und wenn wir jetzt so unterschwellig, habe ich das ja auch in der Anmoderation gesagt, du bist jetzt ja auch nicht die größte Social-Media-Befürworterin. Ja. Und viele von denen, die hier zuhören, möchten das auch nicht so dringend jeden Tag auf Social Media aktiv sein. Dann ist auch die Frage, wo finde ich denn dann nun diese Empfänger, die auch zu mir passen, für meinen neu gestrickten Newsletter?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn der Newsletter ist eher so ein Beziehungskanal und kein Entdeckungskanal, um mal zwei Fachbegriffe zu nehmen. Das heißt, ich muss ja erstmal erreichen, dass jemand zu mir findet und dann beispielsweise auf meiner Webseite und dann ist der Newsletter-Eintrag immer erst der zweite Schritt. Es muss aber vorher ein anderer erster Schritt stattgefunden haben. Was da wunderbar funktioniert, gerade für alle, die sagen, ja, Social Media muss jetzt nicht so unbedingt sein, ist eine Kombination mit dem Blog. Da erlebe ich dann, dass dann Blog und Newsletter-Leser beides im gleichen Maße steigen. Die unterstützen sich gegenseitig. Die Blogleser finden in den Newsletter. Die Newsletter-Leser werden regelmäßig auf den Blog geschickt. Das harmoniert ganz wunderbar miteinander. Aber wenn man das halt noch nicht hat oder vielleicht auch gar nicht geplant hat, gibt es eben auch andere Wege, wo ich halt sagen muss, wie spreche ich das einfach an? Also bei mir beispielsweise, es ist jetzt nicht der große Kanal, der viele Menschen bringt, aber wenn man bei mir zum Beispiel ein Vorgespräch bucht, kann man bei mir ankreuzen, ja, ich möchte bitte auch deinen Newsletter erhalten. Und dann sind das für mich auch sehr interessante Menschen, die dann in meinen Newsletter-Verteiler mit reinkommen. Oder wenn ich offline arbeite, ich meine, wir müssen ja nicht immer nur in Online-Strategien denken, wenn ich mit Kunden gearbeitet habe, wir hatten irgendwie einen Workshop, ein kleines Projekt und dann sage ich, okay, magst du dich vielleicht für meinen Newsletter antragen, dann kann ich dich informieren, wenn die nächste Veranstaltung ansteht. Ich habe noch kein Datum, aber so habe ich dann die Möglichkeit, dich einfach anzuschreiben und wenn das für dich passt, meldest du dich und wenn du feststellst, nee, das passt nicht mehr, kannst du dich auch jederzeit abmelden.
Ich finde das noch eine mutmachende Botschaft, dass du sagst, es müssen ja nicht immer, wer weiß, wie viele Menschen sein. Ja. Das macht auch oft, finde ich, ja, Angst ist vielleicht schon zu ein großes Wort, aber mindestens mal reichlich Respekt, wenn man immer so in eben, dann ist es auch wieder Social Media, da sieht, was erfolgreiche Unternehmerinnen so alles an Zahlen um sich werfen. Ja. Es ist ja viel wichtiger, auch für die, die starten, die richtigen dann zu haben. Und wenn es einige wenige sind und viele von denen, die hier zuhören, arbeiten auch 1:1, ja, dann ist ja ein 1:1 Auftrag schon mal viel wert, wenn man nicht nur 78 € Produkte verkauft. Und von daher wenige und dann die richtigen. Und ich finde auch nochmal wichtig, nicht nur online zu denken. Also gibt ja auch durchaus noch vor Ort vielleicht irgendwelche Netzwerkgeschichten oder ja, Einzelne, die bei der Volkshochschule mal einen Workshop zu einem Thema machen. Und überall kann man dann auch mal ein bisschen seine Visitenkarte hinterlassen und sich eben dann für den Newsletter bekannt machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch wie du. Ich sehe immer diese eindrucksvollen Zahlen. Ich meine, in Deutschland wird gesagt, ja, wenn du weniger als 1.000 Empfänger hast, lohnt sich das alles gar nicht. Aber das wird von Menschen gesagt, die ein Massenprodukt für eine sehr große Zielgruppe anbieten und die auch einfach viele Umsätze machen müssen, viele Verkäufe. Wenn wir 1:1 arbeiten wollen, das ist ja bei mir auch ganz überwiegend so, dann brauche ich ja nicht tausende Menschen, sondern
kann man gar nicht bewerkstelligen.
Das könnte ich mir gar nicht bewerkstelligen. Also das ist, deswegen würden mich auch so Angebote wie wir machen deine Woche voll mit Kennenlerngesprächen, um Gottes Willen, will ich überhaupt nicht. Mhm. Mir hilft es dann viel eher, wenn ich sage, okay, ich stelle hier mal was vor, wie ich arbeite, ein Thema, das ich gerade letztens behandelt habe in einer 1:1 Zusammenarbeit und beschreibe das, stelle das einer kleinen Gruppe Menschen vor und wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann meldet er sich bei mir. Und was ich oft auch mitbekomme, dass Menschen uns dann irgendwann kennen und sagen, ja, also ich kenne dich ja schon ganz lange und eigentlich, wir sprechen jetzt mal miteinander, aber eigentlich weiß ich das schon längst, dass ich mit dir arbeiten will, weil ich lese ja schon so lange mit. Und dann denke ich mir, ja, du kennst mich, kenne ich noch gar nicht, aber sehr schön, dass das für dich schon so wunderbar passt. Das macht es ja auch dann einfach leichter, dann zusammenzufinden.
Das zeigt so eine wichtige Funktion vom Newsletter, nämlich den Vertrauensaufbau. Das erlebe ich ganz genauso, dass Leute ins Kennenlerngespräch kommen und sagen so eigentlich, also sagen sie dann am Ende, ich bin eigentlich nur gekommen, um zu gucken, ob es auch wirklich so ist, wie ich dich vorher schon wahrgenommen habe. Und wenn man da nicht allzu viel verbockt, dann wird daraus auch eine Zusammenarbeit.
Ja, ja, deswegen bezeichne ich den Newsletter auch wirklich gern so als Vertrauenskanal, Beziehungskanal. Und da wird was intensiviert, was vorher einfach schon so ein bisschen Grundvertrauen da sein muss, aber dann darf das wachsen. Und das wächst ja auch bei unseren Lesern in sehr unterschiedlichem Tempo. Also ich meine, das ist ja auch das Schöne, weshalb ich sage, du brauchst nicht unbedingt eine Willkommensserie und kein Funnel. Du musst ja vielleicht das Problem von den Menschen gar nicht in den nächsten 14 Tagen lösen, sondern wenn die sich erst nach mehreren Monaten melden, weil es dann das Thema für sie ansteht und sie dann bereit sind, dann passt das ja auch wunderbar.
Ja.
Und da hat jeder Newsletter, jeder Blogartikel so ein Stück weit drauf eingespielt. Zum einen, dass die Leute sich immer weiter mit beschäftigt haben und dass ich halt auch immer im Gedächtnis geblieben bin als Ansprechpartnerin dafür, weil ich halt eben regelmäßig im Postfach aufgetaucht bin.
Und dieses Vertrauen aufbauen finde ich auch gerade besonders für Coaches so relevant, weil da ist es ja, die begeben sich ja auch anschließend in eine Zusammenarbeit, die ganz stark davon geprägt ist, dass Menschen kommen, die sich ihnen auch anvertrauen wollen. Und wenn man es da schafft, vorher im Newsletter schon auch so sich ein bisschen zu zeigen, wie man selber so denkt und was für eine Haltung man hat und ja, wie man die Dinge erlebt und reflektiert und damit auch Nähe schafft, dann ist das, finde ich, gerade auch für dieses Berufsfeld ein besonders wertvolles Tool, dieser Newsletter. Und da sind wir, du warst eben auch schon mal so ein bisschen beim Inhalt. Was schreibst du denn dann, wenn du schreibst? Und das, was ich gerade gesagt habe, führt vielleicht auch zu diesem Thema. Das eine ist ja, wie kriege ich die Menschen überhaupt in meine Liste? Und das, was danach folgt, ist ja die Frage, wie schaffe ich es denn, dass sie regelmäßig auch meine Newsletter öffnen und lesen und sich möglichst am besten gar nicht abmelden?
Ja. Ich glaube, die beste Voraussetzung oder die wichtigste Voraussetzung, damit die Leute regelmäßig meinen Newsletter lesen, ist erstmal, dass ich auch regelmäßig schreibe. Melde, wenn ich sage, so jetzt braucht man dringend mal wieder Kunden, Klienten, jetzt muss mal wieder was passieren, dann wird es sehr schwierig.
Sondern was heißt denn regelmäßig für dich? Ja. Entschuldige, was ich mal gerade dazwischen gehe, weil das ist ja auch so eine häufige Frage. Du sagst regelmäßig, das kann ja auch sein alle 6 Wochen, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig.
Alle 6 Wochen ist ein bisschen wenig. Also ich werde es wirklich oft gefragt und dann haben die Menschen meistens mit der Voraussetzung, ja, muss ich jetzt da jede Woche schreiben. Und dann sage ich, also ich meine, jede Woche wäre ideal, aber das ist... muss man auch schaffen. Starte um Gottes Willen nicht damit, sondern such dir erstmal einen anderen Rhythmus. Die Erfahrungswerte zeigen aber, also mindestens einmal im Monat sollte ich schon schreiben und das eben, wenn ich nur einmal im Monat schreibe, dann auch so im relativ festen 4-Wochen-Rhythmus, vielleicht auch mit einem festen Versandtag, zum Beispiel sonntags. Und dann kann ich, wenn ich ja davon ausgehe, ich bin Einsteiger, ich schreibe gerade meinen 1., 2., 3. Newsletter, da brauche ich ja auch sicherlich nicht eine halbe Stunde für, sondern eher 2, 3, weil irgendwie alles noch neu ist und ich 3-mal neue Ansätze, dann reicht es wirklich zu sagen, ich mache es jetzt einmal im Monat, dann sammle ich schon mal die Ideen für den nächsten, immer was mir auch so im Alltag begegnet, wo ich merke, oh, das könnte ich mal ansprechen. Und natürlich auch, das ist ein Angebot, das ich jetzt bewerben will, das wird jetzt akut. Und wenn ich dann feststelle, okay, einmal im Monat bekomme ich gut hin und ich habe auch schon Ideen, wie ich den nächsten Newsletter fülle, dann gehe ich eben auf zum Beispiel 14-tägig. Und wenn ich da dieses gleiche sichere Gefühl habe und auch ich von meinen Lesern jetzt da keinen negatives Feedback bekomme im Sinne von, ich komme gar nicht hinterher, deine tollen Inhalte zu lesen, dann kann ich dann auch zu wöchentlich wechseln. Aber wöchentlich ist das Ziel, aber nicht der Ausgangspunkt, würde ich sagen.
Das finde ich auch nochmal wieder beruhigend, dass man ja nicht von Anfang an immer alles perfekt machen muss und alles optimal lösen muss. Da haben ja viele auch den Anspruch und der viel zitierte Perfektionismus meldet sich zu Wort. Und dann liest man, okay, so geht Newsletter-Marketing, schreib am besten jede Woche und ich stehe davor und weiß nicht, was ich tun soll, weil es mich total überfordert. Und danke dafür, diese Beruhigung im Grunde erstmal anzufangen und da auch den Abstand größer zu haben und langsam zu wachsen, langsam aufzubauen. Ich finde inzwischen auch Newsletter-Schreiben gar nicht mehr für mich so eine große Herausforderung, wenn man in so einer Routine ist. Ich schreibe, ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, 400 oder so geschrieben. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht ganz präsent. Auf jeden Fall schreibe ich seit 5 Jahren regelmäßig jede Woche ein Newsletter. Ja. Jetzt könnte man sich die Wochenzahlen ausrechnen, mache ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall regelmäßig und viel. Und wenn man in so eine Schreibroutine kommt, dann ist das ja auch, dann geht das ja auch irgendwann schneller.
Ja.
Und wenn man so Elemente verstanden hat, die wichtig sind. Und ich merke bei mir so, ich kriege immer mehr Freude dran, Dinge mitzuteilen. Ich kenne ja auch nicht alle, oder die meisten kenne ich nicht, die das lesen. Aber irgendwie denke ich, oh, das wäre interessant für meine Zielgruppe. Und da kommt so ein Thema rein, was ich auch so wichtig finde, nämlich die Positionierung klar zu haben, damit ich auch weiß, wie ticken die denn ungefähr, die da lesen, damit ich die auch erreiche mit dem, was ich schreibe? Wie erlebst du das? Also so, das ist ja auch so die Frage, wie kriege ich es hin, dass ich das schreibe, was dann auch gerne gelesen wird? Und das hat für mich auch viel mit Positionierung zu tun.
Ja, denk ich auf jeden Fall auch. Es hat sehr viel mit Positionierung zu tun und auch ein Stück weit mit so bekannt werden, so ein Grundvertrauen haben. Ich glaube, wir sollten halt so schreiben, dass unsere Leser für sich feststellen, das ist für mich relevant, das ist für mich interessant. Vielleicht betrifft es mich gar nicht jetzt heute ganz aktuell, aber ich merke einfach, hier schreibt jemand, der mich verstanden hat und meine Herausforderungen versteht. Ob das jetzt akut ist oder einfach was, wo ich mir denke, oh, das könnte später mal relevant werden. Das ist bei meinen technischen Themen ja oft so, dass man sagt, okay, aktuell betrifft es mich nicht, aber später. Und bei deinen wird es sicherlich auch so sein. Das ist jetzt nicht meine aktuelle Herausforderung, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt merke ich schon, ich bekomme hier so einen Anstoß, der mir weiterhilft. Ich muss sagen, ich selbst bin nicht so der super Storytelling-Fan. Ich bin da inzwischen ein bisschen müde geworden, weil es viele machen und leider nicht alle gut. Aber ich freue mich immer, wenn ich so ein Gefühl habe, ich bekomme jetzt Einblicke. Also ich erfahre was ich nicht überall mitbekommen würde. Das ist ja gar nicht privat, sondern es ist einfach eben persönlich. Ich teile nochmal was mit meinen Newsletter-Lesern, was man vielleicht nicht jeder erfährt. Und dass ich halt eben auch so eine gewisse Exklusivität habe dadurch. Und das schätze ich dann einfach sehr, zu wissen, okay, da kommt was rein und ist immer wieder was Interessantes für mich mit dabei.
Das ist ja das Exklusive zum einen für die Leserin oder den Leser, das Gefühl zu haben, ja. Ich kriege ja exklusive Informationen. Aber es ist ja vielleicht auch ein Stück das Exklusive beim Sender, insofern als ja auch der Newsletter dann was Besonderes sein soll, der sich von anderen Newslettern dann auch unterscheidet. Da gibt es ja, denke ich, natürlich inhaltlich Aspekte, aber vielleicht ja auch formal. Kannst du dazu mal was sagen, wie kriege ich denn hin, dass mein Newsletter vielleicht auch schon vom Layout und vom Stil und von der Art, wie ich das aufsetze, sich unterscheidet?
Auch da bin ich im ersten Punkt, was vielleicht für die meisten total selbstverständlich ist, aber es begeht mit mir nicht immer. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal der Absendername, dass der immer gleich ist. Dass ich regelmäßig sehe, hier schreibt mir gerade Bettina, die schreibt mir jede Woche und sie heißt auch immer Bettina, weil ich öffne, also der Betreff kann noch so spannend sein. Ich weiß sicher, dass ich fast jede E-Mail öffne, wenn der entsprechende Name dabei steht und wenn da jemand genannt wird, der mich nicht kennt, wo ich den Namen nicht kenne, dann wird es schwierig. Und das ist mir gerade im Coaching-Bereich schon durchaus mal begegnet, dass die Leute sich dann irgendwann umbenannt haben, nicht mehr ihren echten Namen nehmen, sondern halt jetzt einen neuen Namen gefunden haben, den sie total klasse finden, der vielleicht auch prima passt. Aber ich denke mir, wer ist das denn? Mhm. Da fehlt mir dann die Verbindung. Also sowas muss sehr, sehr behutsam erfolgen, falls überhaupt. Und umgekehrt ist ein, ich sehe den Namen und ich weiß genau, den Newsletter werde ich lesen. Wenn ich heute, dann spätestens morgen, wenn ich wieder mehr Ruhe habe. Und das ist ja das, was schon stattfindet, bevor ich überhaupt die E-Mail selbst geöffnet und gesehen habe. Was dann im zweiten Schritt, wenn ich sie eben geöffnet habe, da hilft es halt sehr. Ich meine, ich kann ja mein Design schlicht halten. Es muss ja gar nicht, ich muss ja nicht so bunt und blinkend sein wie ein Online-Shop-Promotion-Mail. Aber wenn ich Designelemente habe, dann sollten die konsistent sein. Das heißt, bitte nicht aus der Farbpalette jedes Mal sich was Neues überlegen, sondern einmal die eigenen Branding-Farben definieren. Und dann kann ich die eigentlich in allen Newsletter-Tools da auch hinterlegen. Und dann nehme ich immer nur meine Farben. Dann suche ich gar nichts rechts und links. Was gibt's noch Schönes? Mache ich jetzt heute ein Herbstgrün und morgen ein Herbstorange? Nee, ich bleibe bei meinen Farben. Das ist für mich vielleicht ein bisschen langweilig, für meine Leserinnen nicht, weil die sehen ja zwischendurch nochmal andere E-Mails. Mhm. Und was ich auch sehr noch empfehlen kann, was ich noch nicht so oft sehe, aber ich hoffe, es wird sich noch mehr durchsetzen, dass ich entweder oben im Header oder wenn ich es ein bisschen dezenter mag, am Ende in der E-Mail im Footer ein Bild von der Absenderin sehe. Mhm. Das ist in Social Media so selbstverständlich, dass wir überall ein Profilbild sehen, beim Newsletter, muss ich sagen, manchmal weiß ich gar nicht so genau, wie die Leute aussehen. Da war ich schon länger nicht mehr auf der Webseite oder da sieht man es vielleicht auch nicht immer, wenn man gerade nur nach einem Blogartikel schaut. Und einfach mal so ein Gesicht dazu zu haben, ist prima. Und ich positioniere das auch in den meisten Fällen, bekomme ich damit, dass Leute sagen, ja, ich will das jetzt auch nicht so offensiv, ich will mich ja jetzt nicht so groß präsentieren, aber mach's unten in den Footer neben deinen Kontaktdaten. Ich schreibe dir schneller eine E-Mail oder ruf dich an, wenn du mir deine Telefonnummer zur Verfügung stellst, wenn ich sehe das Bild vor dir und ich einfach weiß, an wen wende ich mich denn, zu wem kommuniziere ich zurück als Empfängerin.
Kann ja auch unter der Abschlussformel einfach sein. Also genau. Man grüßt, man schreibt seinen Namen und dann kann ja ein Bild kommen. Das ist ja auch nicht aufdringlich.
Nee, überhaupt nicht. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Und dann muss es gar nicht bunt sein, sondern einfach, ich habe oben den Namen gesehen, unten sehe ich das Bild nochmal und dann ist eigentlich alles klar. Und meistens werden wir über unseren Schreibstil schon auch wiedererkannt.
Ich fand noch interessant, was du jetzt gesagt hast zum Öffnen. Also einmal nach dem Namen, das würde ich auch sagen, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht und neulich habe ich auch mal eine Statistik von einer Kollegin gelesen, die auch mal geguckt hat, wie werden denn meine Newsletter geklickt, was spielt eine Rolle. Und es ist bei vielen so, dass die wirklich auch, egal wie der Betreff ist, das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber dass die nach dem Namen klicken, weil sie wissen, von der Person kommt eigentlich immer was mich interessiert, wenn sie dann schon eine Weile gelesen haben. Und dann ist der Betreff ein bisschen nachrangig sogar bezogen auf das Öffnen. Und was du auch gesagt hast, das erlebe ich persönlich auch so. Ich schreibe immer mittwochs meinen Newsletter und man kann ja die Öffnungsraten auch sehen im E-Mail, also in dem Tool, was das verwaltet. Und dann sehe ich, wie viele mittwochs schon geöffnet haben. Und ein ganz großer Schwung kommt dann nochmal am Sonntag. Das sind die dann am Wochenende Zeit haben und dann in Ruhe nochmal ihre E-Mails nachlesen.
Ja, genau, das stelle ich auch fest. Und ich finde es auch spannend, weil wir beide haben das schon erlebt. Und alle, die mit Newsletter schreiben, neu angefangen haben oder sich das vielleicht auch noch gar nicht so vorstellen können, weil natürlich so ein guter Betreff kann einen Unterschied machen. Ich möchte es gar nicht ausschließen, aber wenn wir uns selbst mal beobachten bei den Newslettern, die wir regelmäßig öffnen, über den längeren Zeitraum, da geht's eher drum, wer schreibt mir hier und vielleicht noch so ein bisschen, was ist der Betreff. Also ich merke schon, also gerade wenn ich jetzt Verkaufs-E-Mails mal schreibe, weil ich sage, ich habe jetzt hier ein Angebot, das ist noch bis dann erhaltbar, dann schreibe ich da schon auch einfach klar in den Betreff rein. Erinnerung nur noch heute erhältlich. Mache ich sonst ungern, aber da finde ich es einfach wichtig, klar zu sein, zu sagen, okay, darum geht's. Und wenn das für dich nicht relevant ist, dann öffne die E-Mail gar nicht erst. Also so eine E-Mail hat tatsächlich bei mir auch eine niedrigere Öffnungsrate, weil es einfach schon Menschen gibt, die sagen, ja, nee, das brauche ich nicht, möchte ich nicht haben, dein Angebot passt für mich aktuell nicht. Das ist dann aber auch total fein. Aber ansonsten ist es auch wirklich auf einem recht konstanten Level, was du beschreibst, dass der Newsletter sonntags dann geöffnet wird. Es finde ich auf der einen Seite sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite finde ich es immer so ein bisschen bedenklich, weil es mit einem Problem verbunden sein kann, was bei dir nicht der Fall ist, aber was ich sehe bei Menschen, die einmal im Monat oder noch seltener einen Newsletter schreiben und dann sind da 5 Blogartikel drin.
Ja, das ist.
Und dann denke ich mir, oh ja, das sieht ja super aus. Ich lege es mir mal zurück für Sonntag und dann lese ich das. Aber ob das dann geschieht, ist dann eben die andere Sache. Also wenn es halt zu viel des Guten ist, dann kann halt dieses Ich öffne es am Sonntag nochmal auch ein Indiz für sein. Wenn es bei dir, also bei dir weiß ich ja, ich lese ja auch deinen Newsletter, das ist nicht der Fall. Es sollte schon so sein, dass am ersten Tag die meisten Öffnungen stattfinden und dann kommt halt noch ein bisschen was hinterher. Ich merke es bei den Antwort-E-Mails, die ich erhalte, also sporadisch, aber ab und zu bekommt man ja auch mal eine Antwort und die kommt durchaus auch mal ein paar Tage später.
Ich finde, mir ist das neulich mal bewusst geworden, es gibt eine Betreffart, die finde ich richtig perfide. Und zwar steht dann als Betreff Re-Doppelpunkt und dann kommt irgendwas.
Ja.
Das suggeriert mir, Ich habe richtig gebraucht, bis ich das verstanden habe. Das suggeriert mir, oh, da habe ich wohl offensichtlich jemandem geschrieben, der mir jetzt antwortet, weil dann steht ja das Re da vorne oder ja. AW für Antwort. Aber nein, das ist ein Marketing-Trick, diese zwei Buchstaben da an den Anfang zu setzen, damit ich die E-Mail besser öffne. Und da habe ich gedacht, boah, das ist schon ein bisschen link, so
ja,
zu agieren.
Es funktioniert, also es gibt solche Tricks. Es gibt auch, was ich jetzt aktuell gelesen hatte, das fand ich, oh ja, funktioniert bestimmt auch. Betreff, schau mal drüber. Und dann so eine E-Mail, die suggeriert, dass die Mitarbeiterin die erstmal an den Chef geschickt hat, um zu klären, ob das denn in Ordnung ist. Und dann gibt es dann die ganz exklusiven Inhalte oder auch alle anderen Methoden. Das Problem ist nur, wir machen neugierig und wenn wir nicht das einhalten, was wir versprechen, kommt es schlecht an. Und wenn wir auf einen Trend aufgreifen, weil wir irgendwo gehört haben, das funktioniert super und wir sind aber halt der 20. Newsletter, bei dem das getestet wird, dann nutzt sich das auch einfach ab.
Es ist auch
also
nicht
so,
echt,
ich weiß ja. auch nicht, möchte ich wirklich die Leute so auf mich aufmerksam machen, dass sie denken, oh nein, jetzt ist irgendwas schiefgegangen.
Ich stehe ja wirklich sehr für ehrliches und authentisches Marketing und dafür auch echt zu sein. Und ich sage auch immer so, das ganze Business, das wächst von innen nach außen. Und ich muss gucken, was ist denn eigentlich in mir? Mit welchen Werten betreibe ich mein Business? Und welche Strategien passen dann auch dazu? Und bei dem, was ich eben so gesagt habe, das wäre für mich überhaupt keine Strategie. Selbst wenn dann vielleicht 3 mehr öffnen. Erstens glaube ich, dass ich dadurch nicht mehr Kunden kriege. Und ich finde es einfach nicht, das finde ich nicht ehrlich und nicht auf Augenhöhe. Ja. Da gehe ich nicht respektvoll im Grunde mit den Leserinnen um. Also das wäre gar nicht meins.
Sehe ich auch so. Und ich glaube, das schadet uns allen ein Stück weit, weil wir als Konsumenten einfach immer kritischer und vorsichtiger werden müssen. Und vielleicht sind wir dann halt auch in manchen Situationen übervorsorglich und tragen uns irgendwo nicht ein, weil wir es halt nicht richtig einschätzen können oder trauen uns nicht, auf einen Link in der E-Mail zu klicken, weil wir denken, ist das jetzt wirklich von dem Absender oder ist da jetzt was Böses passiert? Wurde da jemand gehackt? Es ist ein sehr riskantes Spiel und ich glaube, das sollte man nur machen, wenn man halt Interesse hat, innerhalb kürzester Zeit möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Für alle anderen, die auf Langfristigkeit setzen, ist das der falsche Weg. Und da kann man dann auch ganz bewusst sagen, spannender psychologischer Effekt, aber nicht meine Methode.
Ja, würde ich voll unterstreichen. Du hast ja vorhin davon gesprochen, Newsletter ist ein großes Projekt. Und zu diesem Projekt gehört ja auch, dass ich das irgendwie anlege, dass die Menschen sich eintragen. Und die Frage ist, wo tragen die sich ein? Und dann bin ich beim Thema Landingpage.
Ja.
Wie hole ich denn auf einer Landingpage die Menschen ab, dass die dann auch wirklich Lust haben, sich in meinen Newsletter einzutragen oder für meinen Newsletter?
Ja, ich würde vielleicht einmal für einen Prozess vorher noch erklären, der vielleicht nicht allen ganz klar ist. Also auf meiner Landingpage befindet sich ein Formular, das ich mit meinem Newsletter-Tool erstellt habe. Und dieses Formular verknüpft meine Website mit meinem Newsletter-Tool und wenn ich mich auf der Website meine Daten hinterlasse, werden ja mein Newsletter-Tool übermittelt. Und das einfach so, wie kommen die Leute technisch dahin? Dann geht es eben darum zu sagen, wie überzeuge ich die Menschen, sich da in dieses Formular überhaupt einzutragen? Und auch da eine technische Sache, behalte es das Formular so schlicht wie möglich. Also ich möchte bitte meine E-Mail-Adresse eingeben. Klar, die brauche ich. Mein Vornamen kriegst du auch gerne noch, aber ich möchte nicht meinen Geburtstag nennen und meinen Geburtsort und was weiß ich, was da noch alles gefragt werden kann, sondern wir machen halt einen langsamen Vertrauensaufbau und wir erklären vor allem, was erwartet die Leute. Und das ist ja wieder auch das Thema Positionierung, wo ich gesagt habe, bitte nicht auf den Laufenden bleiben, sondern du erhältst von mir einmal im Monat einen knappen Impuls und wenn ich ein aktuelles Angebot habe, erwähne ich das auch, aber mir ist eben wichtig, dass du in jedem Newsletter was für dich mitnehmen kannst. Beispielsweise. Und dann stelle ich mich noch mal kurz vor, wenn ich vielleicht habe, ein Testimonial, also im Sinne von, jemand hat mir geantwortet und gesagt, oh, das hat mir gerade so weitergeholfen, vielen Dank für diesen tollen Gedanken. Wirkt ganz wunderbar. Oder ich kann zum Beispiel ein, zwei alte Newsletter von mir, auf die ich besonders stolz bin, als Leseprobe verlinken, um da einfach nochmal ein bisschen Vertrauensaufbau zu machen. Und ansonsten klar sagen, worum es geht und wie oft man von einem hören wird. Ich glaube, das beruhigen auch viele, weil wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, wir haben irgendwo online was bestellt und dann bekommen wir in den nächsten 7 Tagen 20 Mails. Wenn da drin steht, ich schreibe dir einmal im Monat, ich schreibe dir zweimal im Monat, dann wissen wir schon, okay, wir werden jetzt nicht überflutet, sondern da kommt wirklich was Passendes für uns.
Ich würde gerne den technischen Aspekt auch noch ein klein bisschen vertiefen. Du bist die einzige Solo-Selbstständige mit Elite-Status im deutschsprachigen Brevo-Partnerprogramm. Ich habe das ja auch vorhin schon in der Anmoderation gesagt. Das heißt, du unterstützt Menschen dabei, Brevo als CRM-System anzulegen und zu nutzen. Vielleicht auch hier nochmal die Begriffsklärung CRM, Customer Relationship Management. Also das ist genau die Beziehung zum Kunden zu managen. Dazu braucht es eben ein E-Mail-System. Und warum bei dir oder wie bist du drauf gekommen, gerade mit Brevo zu arbeiten? Was sind da die Vorteile?
Also ich wusste schon, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich will was mit E-Mail-Marketing machen und ich war ja auch einfach selbst als neue Selbstständige in der Situation, mir ein Newsletter-Tool suchen zu müssen und habe da mit Brevo, damals hießen die noch Sendinblue, ist also auch schon wieder ein paar Jahre her, ein Tool gefunden, das ich für Selbstständige wirklich ideal finde, weil ich von Anfang an alle Funktionen nutzen kann. Also ich werde nicht künstlich eingeschränkt in dem, was ich nutzen darf. Also ich darf zum Beispiel so viele Formulare anlegen, wie ich möchte. Ich darf Automatisierungen anlegen, so viel, wie ich möchte. Das ist alles nicht irgendwie begrenzt hinter einer Schranke und nur für Premium-Nutzer erhältlich, sondern wirklich für jedermann. Und auch wenn ich das am Anfang vielleicht noch nicht brauche, weil ich mir es aktuell noch nicht vorstellen kann, dass ich jetzt auch eine 3 Willkommensserien schreibe. Ich meine, vielleicht werde ich es auch nie tun. Es ist total in Ordnung. Aber es ist gut, sich einfach auch beim Newsletter-Tool schon Gedanken zu machen. Nicht nur funktioniert das die nächsten paar Wochen für mich, sondern kann ich mir jetzt auch langfristig vorstellen. Weil ich möchte ja nicht nach ein paar Wochen zum nächsten Tool wechseln. Und das Schöne bei Brevo ist, dass es trotz der vielen Funktionen, die da inzwischen dazugekommen sind, du hast es ja auch gesagt, CRM-System, also es gibt E-Mail-Marketing, die haben inzwischen durchaus auch ein Terminbuchungstool, also eine Alternative zu Calendly, die ich kostenlos nutzen kann. Die haben noch diverse andere Funktionen, nicht alles für uns Selbstständige relevant, aber es gibt da einfach Möglichkeiten, ich kann da verschiedene Sachen mitmachen. Und trotz dieser vielen Möglichkeiten bleibt es doch recht übersichtlich. Und dadurch, dass es ein ursprünglich deutsches, ein europäisches Tool ist, haben die das Thema Datenschutz natürlich schon im Blick. Und was für alle, die mit sensiblen Daten arbeiten, natürlich auch wichtig ist, die Daten werden in Deutschland gespeichert, wenn ich mich über die deutsche Brevo-Seite anmelde. Das kann mir ja auch wichtig sein, wenn sich bei mir Kunden melden, die ein sehr sensibles Thema mit mir besprechen möchten. Ist, glaube ich, auch einfach so ein Form von Vertrauensaufbau zu sagen, ich versende mit einem deutschen Newsletter-Tool.
Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass deine Arbeit darin besteht, eben genau das zu tun, so E-Mail-Marketing mit der Plattform Brevo ans Laufen zu bringen. Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit dir genau aus? Ich fand das ganz spannend, als ich auf deiner Website ein bisschen recherchiert habe, dass du sehr unterschiedliche Arten von Unterstützung anbietest.
Ja, das überrascht teilweise die Leute, dass es so unterschiedliche Sachen sind, weil man denkt, ja, ich arbeite ja nur mit einem Tool. Das stimmt, aber die Menschen, die zu mir kommen, wir arbeiten zwar alle mit dem Tool oder planen das in Zukunft zu tun, aber die kommen zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten zu mir und haben auch einfach eine sehr individuelle Ausgangslage. Es gibt so überzeugte Selbermacher, die möchten sich da alleine durchwursteln und dafür ist der Brevo auch gemacht. Also das darf auch so sein. Man braucht definitiv nicht einen externen Experten an der Seite, der es einem einrichtet. Und die kommen dann einfach und sagen, ich hätte gerne eine Einzelstunde, ich möchte mit dir den Anmeldeprozess durchgehen oder ich habe jetzt meine erste Automatisierung. Lass uns das zusammen machen. Und dann arbeite ich mit denen einmal eine Stunde zusammen, dann sind die vielleicht in meinem Newsletter, in meiner Community oder man trifft sich nochmal in einem Webinar, aber ansonsten kommen die alleine zurecht. Und dann gibt's andere, die sagen, ich will schreiben, aber dieses ganze technische Thema, das ist entweder überhaupt nicht meine Expertise oder ich traue mir das zwar zu, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und dann übernehme ich eben die Einrichtung auch ein gutes Stück weit. Betrifft sowohl Anfänger, aber auch solche, die von einem anderen Tool zu Brevo wechseln und bei denen Prozesse neu aufgesetzt werden müssen. Und wo dann einfach diese Begleitung mehr in Richtung, wie bauen wir das neu auf, geht, während die Anfänger eher sagen, ich weiß ja noch gar nicht, wie meine Newsletter-Vorlage aussehen soll. Was macht man denn da? Was brauche ich denn überhaupt? Was schreibe ich denn überhaupt in meinen Footer? Was schreibe ich in meine Double-Opt-In-Mail? Und sag mir bitte auch nochmal, was soll ich auf meine Landingpage draufschreiben? Also auch das landet bei mir und das sind einfach sehr unterschiedliche Voraussetzungen und dazu eben noch all diejenigen, die schon länger E-Mail-Marketing machen und jetzt dann einfach wachsen wollen. Das betrifft längst nicht alle, aber diejenigen, die sagen, ich mache jetzt Webinare, ich habe jetzt bieten ein Online-Produkt an und dann sollen die Leute dann aber auch in mein Newsletter reinkommen und sowas, dann wird es einfach nochmal in einer anderen Form technisch und da hilft es dann auch einfach jemanden nochmal von draußen drüber schauen zu lassen, ob die Prozesse so passen. Und meistens geht es dann am Ende gar nicht mehr nur um die Technik, damit alle E-Mails verschickt werden, sondern auch so um die strategischen Sachen. Was haben wir für Zwischenabstände? Brauche ich noch eine Danke-Seite? Wie formulieren wir das Ganze auch? Und das mag ich eben, diese Kombination aus klar offensichtlich dem technischen Weg, weswegen man zu mir kommt, aber auch diese strategische, lass uns das mal zusammen durchdenken. Und ich glaube, es gibt einfach auch sehr viel Vertrauen zu wissen, das System ist jetzt gut aufgesetzt, damit kann ich arbeiten, aber auch Vertrauen in ein Selbst, ich habe jetzt alles, um loslegen zu können.
Ich werde deine Webseite natürlich auch in den Shownotes verlinken, dann können interessierte Frauen da oder hauptsächlich sind es Frauen, die hier zuhören, nochmal schauen und alles in Ruhe nachlesen und sich natürlich auch in dein Newsletter eintragen. Und ja, ich finde, du hast in unserem Gespräch sehr schön deutlich gemacht, warum Newsletter ein wirklich wirksames Tool sein kann und dass es auch ja ein gutes Vorhaben ist, mit dem Newsletter zu starten, ohne gleich alles perfekt machen zu wollen, dass man klein anfangen kann und die ersten Schritte gehen kann und dass auch das so als Weg funktioniert. Ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen und Bereicherungen zum Thema Newsletter.
Sehr, sehr gern. Ich hoffe, wir können damit ein paar von deinen Leserinnen motivieren, sich jetzt diesen Schritt zuzutrauen und damit zu starten.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.